Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne PharmaNavi. PharmaNavi ist eine App ganz speziell für Pharmaziestudierende.
Hier findest du tausende Fragen zum Üben und Datenbanken rund um alles, was du im Labor brauchst. Schau mal vorbei auf pharmanavi.de. www.pharmanavi.de.
Hallo und herzlich willkommen zum PharmaNavi Podcast. Heute mit einer kleinen Spezialausgabe fürs erste Staatsexamen. Mein Name ist Stefan, ich bin der Projektleiter von PharmaNavi und ich habe mir für dieses besondere Thema, weil es bei mir eben auch schon ein bisschen her ist, einen Experten gesucht, wohl oder übel. Hi Jan.
Ja, hi, ich bin der Jan. Ihr kennt mich bestimmt schon von dem Stream, beziehungsweise von den Streamen. Genau, ich bin im fünften Semester, habe letztes Semester das erste Staatsexamen erfolgreich hinter mich gebracht und ja, ich quatsch halt ein bisschen mit Stefan über das erste Staatsexamen, was man so wissen muss, wie man sich darauf vorbereitet. Wow.
Genau, cool. Danke erstmal, dass du dabei bist. Du bist auch einer unserer Werkstudis, muss man auch noch dazu sagen. Also wer bei PharmaNavi dabei ist und Arzneistoffanalytik oder auch OC-Sachen zum Beispiel sieht, da ist eine ganz gute Chance, dass Jan dir geschrieben hat. Also voll involviert und ja, ganz frisch das erste Staatsexamen hinter sich gebracht. Wie lief's denn?
Ja, alles beim ersten Mal bestanden.
Das ist Glückwunsch.
Die Hauptsache. Note war jetzt nicht so super. Man muss dazu aber auch sagen, Corona, wir hatten halt, glaube ich, 3,5 bzw. 4 Wochen Lernzeit nach der letzten Klausur und normal hätten wir 7 Wochen gehabt. Und dann wurde auch erst überlegt, ob es verschiebt wird oder nicht, aber dann wurde sich dagegen entschieden, dementsprechend. Aber keine Ausreden, ich habe auch nicht auf Note gelernt, ich habe bestanden, ich kann ja eigentlich meine Note sagen, also ich habe mit 3,0 bestanden, hätte ich einen Punkt mehr gehabt in Physik, also einen kleinen Minipunkt, dann wäre es mit 2,75 gewesen, aber all gut.
Cool, ja, wenn wir dabei sind, ich habe glaube ich eine 3,25 gehabt. Hast du mich schon mal geschlagen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die 4 hatte ich in Bio. Alles andere waren 3. Aber ich habe auch überhaupt nicht auf Note gelernt. Das ist so ein reines Bestehensding.
Ja, das ist tatsächlich so. Also auch wenn man ältere Studis fragt, wenn die sich irgendwo bewerben oder so, ja, man gibt das Erststaatsexamen an, aber wirklich relevant ist das jetzt nicht.
Gibt man das an? Ich glaube, wenn man sich irgendwie für eine Doktorandenstelle oder sowas bewirbt, ne, oder fürs PJ dann vielleicht.
Ja, wobei da aber, eher, habe ich gehört, wirklich das Abi-Zeugnis gefragt wird und nicht das erste Steck.
Also, man kriegt am Ende vom Studium ja sowieso dann seine Approbationsurkunde und da steht dann halt wirklich die Gesamtnote drauf und das sind 2/7 erstes Staatsexamen, 3/7 zweites und 2/7 drittes, war es, glaube ich, ne?
Ja.
Also das zweite wird am stärksten gewichtet und die anderen ein bisschen weniger. Und wie gesagt, das erste Staatsexamen fällt so ein bisschen raus und jeder, der was mit Pharmazie zu tun hat, weiß auch so grob, was er vom ersten Staatsexamen zu halten hat.
Ja, das ist nämlich auch dann ganz praktisch, weil ihr müsst euch dann wirklich keine krasse Sorgen machen. Natürlich, ihr müsst das bestehen, aber vorab, ihr habt auch generell 3 Versuche für jedes Fach. Also es ist jetzt nicht so, dass es richtig schwierig ist und ihr das nur 2-mal schreiben dürft. Im Gegenteil, also es ist, glaube ich, wirklich die Seltenheit, dass da jemand wirklich exmatrikuliert wird, weil er oder sie das erste Staatsexamen nicht schafft. Also das sollte nicht das Problem sein. Wenn man vorher alles geschafft hat, dann sollte das noch zu machen sein.
Ich glaube auch, wer es zum ersten Stecks geschafft hat, der... Also ich kenne niemanden, der es wegen des ersten Stecks wirklich direkt abgebrochen hat oder abbrechen musste. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Aber gut, wenn wir jetzt über das erste Steck reden, machen wir doch hier ganz naturwissenschaftlich erstmal die Definition. Was kommt beim ersten Steck überhaupt auf einen zu?
Genau, also das erste Staatsexamen, erste Stecks, das umfasst eben das komplette Grundstudium. Das ist aufgeteilt in 4 verschiedenen Prüfungsfächern und Tagen. Das beginnt dienstags und geht dann bis Freitag. Und an jedem Tag wird quasi ein Fach abgeprüft. Und zwar am dienstags, also am ersten Tag immer Chemie. Am folgenden Tag dann das Biologie, die Biologie-Thematiken, dann Physik und dann eben Analytik. Wie die sich genau zusammensetzen, kann ich gleich nochmal sagen. Es ist halt generell so, dass Chemie und Biologie mehr quasi ist. Da habt ihr 100 Fragen und bei Physik und Analytik habt ihr lediglich 80 Fragen. Genau, deswegen unterscheiden die sich auch ein bisschen in der Zeit. Für die ersten beiden Tagen habt ihr 2,5 Stunden, also 2,5 Stunden Zeit. Und für die 80 Fragen, also Physik und Analytik, jeweils nur 2 Stunden. Was da halt auch wichtig zu sagen ist bei der Zeiteingabe, ist, dass ihr das auch übertragen müsst. Also ihr werdet die Fragen in so einem Heft bekommen, was ihr auch mit nach Hause nehmen könnt. Und ihr kriegt aber dann so ein Antwortbogen quasi, das ist so ein DIN A4-Blatt, wo ihr eure Antwortmöglichkeiten übertragt. Und steht dann einfach Frage 1, A, B, C, D und ihr kreuzt es dann an. Und nur das wird auch gewertet. Also es bringt euch nichts, wenn alles richtig in eurem Fragenheft steht. Leider wird nur das Blatt bewertet und das müsst ihr wirklich dann auch die Zeit beachten, weil ihr müsst es halt in dieser Zeit bearbeiten und übertragen haben. Deswegen von mir als Tipp, übertragt es einfach direkt. Ich habe es dann bei mir im Heft angekreuzt und dann direkt übertragen, damit ihr nicht irgendwie in den letzten 20 Minuten Panik bekommt und nicht mehr so viel Zeit habt und dann in der Zeile verrutscht und dann quasi alles falsch wird. Genau. Ja. Das erste Staatsexamen, das sind immer MC-Fragen, Multiple Choice. Man hat in der Regel 5 Antwortmöglichkeiten, manchmal auch nur 3, wenn es eben eine knappe Frage ist. Und genau. Wie gesagt, man muss jedes Fach spätestens beim dritten Versuch bestehen. Wenn ihr jetzt beim ersten Mal, ich sage jetzt mal Chemie und Bio besteht und für Physik und Analytik hat es nicht gereicht, dann müsst ihr darauf das Semester nur Physik und Analytik wiederholen und nicht nochmal alles komplett. Und wenn ihr dann, ich sage jetzt mal Physik, nochmal nicht geschafft haben solltet, dann könnt ihr das darauf Semester nochmal nur Physik schreiben und müsst es dann bestehen. Also das ist dieses, im dritten Versuch müsst ihr bestehen. Genau, die 4 Tage, Chemie, Bio, Physik und Analytik. Chemie gliedert sich nochmal in allgemeine, anorganische und organische Chemie. Biologie sind Grundlagen der pharmazeutischen Biologie und Humanbiologie mit etlichen Unterthemen. Genau, Physik, dazu zählt dann eben Grundlagen der Physik, der physikalischen Chemie und der Arzneiformlehre. Vorab Arzneiformlehre, das rettet uns alle. Weil da kann man relativ einfach Punkte holen und die Defizite in Physik ausgleichen. Und Analytik ist dann Quali, Quanti und instrumentelle Analytik. Genau, das ist eigentlich so vorab zu sagen.
Das mit der Physik, da muss ich einhaken. Ich glaube, das ist eine absolute Geschmackssache. Ich fand es zum Beispiel super einfach, diese ganzen Physikfragen eben zu machen, weil da kommt man durch, wenn man halt 10 Formeln gelernt hat und die umrechnen kann. Aber das ist totale Geschmackssache halt, ne? Aber gut, je nachdem, was man halt gerne mag und was man halt auch schon in den 4 Semestern davor so gelernt hat, kann man sich da gut drauf konzentrieren.
Aber Arzneiformlehre hast du dann wahrscheinlich trotzdem die Punkte einfach geholt, oder? Oder warst du so jemand, der zu faul war, sich alle Emulgatoren und so anzuschauen und dann warst du lieber so, komm, ich mach Physik, aber Arzneiformlehre skipp ich.
Ich sag mal so, hatte jetzt keine Angst vor Lücke oder auf Lücke zu lernen. Nein, ich habe halt, wir gehen ja gleich ein bisschen darauf ein, wie man eben dafür lernt und wie man sich gut darauf vorbereitet und dann halt auch relativ sicher sein kann, dass man es wahrscheinlich dann auch besteht. Und dementsprechend habe ich halt, ich wusste schon vorher so grob, was ich kann und dann sieht man halt zu, dass man in der Richtung wirklich sattelfest ist und beim Rest guckt man halt, was man mitnimmt. Und dann kommt man da schon irgendwie durch, wie wir schon gesagt haben. Auf die Note kommt es ja nicht unbedingt an. Hauptsache, also es kommt ein bisschen drauf an, aber ich kenne sehr wenige Leute, die da auf Note gelernt haben.
Man muss dazu auch sagen, wenn man wie Stefan ist und gut in Physik ist, ist das sehr gut, weil Physik und PC, also physikalische Chemie, die haben halt einen viel, viel größeren Anteil als AFL. Ja. AFL sind immer so 17, 18 Fragen von den 80. Deswegen ist es natürlich wünschenswert, dass man in Physik begabt ist. Ansonsten muss man sich halt eben noch die Punkte von AFL ergaunern.
Ja, es gibt für jedes Fach, glaube ich, so die ganzen verschiedene Strategien, was man so machen kann. Ne? Man muss so seinen Teil finden und womit man am besten zurechtkommt. Und dann findet man auf jeden Fall genügend Punkte in diesen ganzen Fragen drin.
Ja, ja. Und gibt es ja auch noch die Schimpansenquote, dass man halt einfach irgendwas ankreuzt.
Ne? Genau, weil 5 Antwortmöglichkeiten im Schnitt, wenn man randomisiert da durchgeht, hat man 20%, immerhin. Ja. Kann man ja mitnehmen, also auf keinen Fall irgendwas unbeantwortet lassen. Genau, so viel mal so zum großen Bogen. Wie läuft denn jetzt so ein Prüfungstag genau ab? Also du kriegst, glaube ich, du kriegst einen Brief am Anfang mit deinen Daten, wann du wo zu sein hast und was passiert dann?
Genau, du gehst dann erstmal an den Tag dahin. Man muss dazu direkt sagen, dass Chemie und Bio nachmittags geschrieben werden. Ich meine, es war 14 oder 15 Uhr und Physik und Analytik werden aber früh geschrieben. Das ist halt wirklich ein Horror, wenn du von Bio, also Tag 2, auf Physik Tag 3 wechselst, weil du dann gefühlt gar keinen Schlaf hast. Du bist erst so, je nachdem, wo du wohnst, 6, 7 Uhr zu Hause, bist mega fertig und musst dann aber am nächsten Tag um 9 Uhr schon theoretisch da sein. Du musst aber eine halbe Stunde früher da sein. Das heißt, 8:30 schon da sein. Man kommt nicht auf den letzten Drücker. Das heißt, du musst sehr früh aufstehen, wenig Schlaf und gehst dann in diesen Tag 3 und in den Tag 3 Physik rein. Genau. Aber es ist leider so, es ist seit Jahren so, das hat was mit dem Physikum der MedizinerInnen zu tun, weil die schreiben das auch zeitgleich. Können wir leider nichts gegen machen. Genau, man ist 30 Minuten früher da, zeigt dann sein Perso, zeigt seine Einladung, zeigt seine Anmeldung und geht dann in den Prüfungsraum und setzt sich dann erstmal hin. Bei uns war es so, das Stift und Radiergummi lag schon alles bereit. Man durfte eigentlich auch nichts anderes mitnehmen. Ich glaube, das Einzige, was noch erlaubt war, waren Textmarker und sowas. Man durfte aber keine Post-its oder sonst was mitnehmen. Aber um ehrlich zu sein, reicht es auch, weil du musst sowieso Kreuze setzen und weiß ich nicht, keine Diagramme oder sowas malen.
Ich meine, im Zweifel kann man ja auch noch ins Heft irgendwie reinkritzeln. Ja, das war noch so für kleine Rechnungen oder sowas reicht das.
Genau, und ansonsten muss man eigentlich nichts mitbringen. Bei uns war es leider so, dass da keine Uhr hing. Sie haben zwar die Zeit durchgesagt, aber ich würde euch empfehlen, wirklich eine Armbanduhr mitzunehmen, einfach damit ihr euch so selbst überprüfen könnt, wie viel Zeit noch ist. Falls ihr erst am Ende übertragen wollt, die Antwortmöglichkeiten, dass ihr halt da safe seid und nicht 10 Minuten noch Zeit habt zum Übertragen oder so. Und ansonsten setzt ihr euch hin, dann fängt es an. Und bei mir war es so, ich war hardcore aufgeregt, bis ich das erste Kreuz gesetzt habe, weil bis zu diesem Prüfungszeitpunkt werdet ihr so viele Fragen gekreuzt und geklickt haben, was das genau ist, werden wir später noch besprechen, dass es sich einfach anfühlt wie immer. Also das ist wirklich nothing special. Ihr werdet auch sehen, da werden einige Altfragen kommen. Und bei mir war wirklich so, dass die Aufregung ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Kreuz gesetzt habe, einfach weg war. Ich habe mich sogar erwischt, wie ich teilweise die Fragen gar nicht richtig gelesen habe, weil ich die Fragen schon kannte. Achtung, solltet ihr nicht machen, weil die werden oft ein bisschen verändert. Und dann sitzt man da, kreuzt an, überträgt es, also ich habe es direkt übertragen auf den Antwortzettel und nach 2,5 bis 2 Stunden, geht man dann eben wieder nach Hause und kann sein Heft mitnehmen. Deswegen macht euch auf jeden Fall eure Antwortmöglichkeiten, notiert die auch auf euer Heft.
Genau, da kann man zu Hause eben nachgucken. Da weiß man dann auch zu Hause nochmal genau, was man da eigentlich geantwortet hat und kann dann auch abschätzen, wie gut das Ganze wohl gelaufen ist. Gut, so viel zum Staatsexamen selber. Jetzt kommen wir zum wahrscheinlich spannenderen Teil. Wie lernt man denn darauf? Du machst, glaube ich, auch ein Seminar, ne, für Leute zur Stecksvorbereitung.
Genau, also von der Fachschaft Pharmazie ist das. Und da sage ich vor allem sehr, sehr viel zur Anmeldung und weniger, wie man genau lernt. Also schon, ich reiße es grob an, dafür reicht die Zeit, aber nicht, das ist halt primär so für die, wie ich mich anmelde, weil man braucht dafür Geburtsurkunden und was weiß ich nicht alles, wo man sich früh drum kümmern muss. Aber wie lerne ich richtig? Ich finde immer, wie lerne ich richtig, kommt halt auch immer darauf an, wann ich anfange zu lernen. Natürlich wäre es wünschenswert, dass man direkt am Semesteranfang schon beginnt zu lernen. Natürlich wäre es wünschenswert, dass man ab dem ersten Semester kontinuierlich fürs erste Staatsexamen lernt. Macht gefühlt niemand, ist auch nicht notwendig. Bei uns ist es so, also wenn ich sage bei uns, dann meine ich so die Erfahrung, die ich gesammelt habe in meinem Umfeld und ich studiere in Frankfurt im 5. Semester. Und bei uns war es so, oder ist es so, dass man in der Regel 5 bis 6 Wochen vorher anfängt und dann quasi wochenweise lernt. Also du sagst dann, okay, ich fange jetzt einfach an mit Bio, dann lerne ich eine Woche Bio, eine Woche Chemie, eine Woche Analytik etc. So habe ich es gemacht. Ich fand es auch ganz gut. Einzelne Themen kann man dann eben auch tauschen. Genau, also das ist ja jedem natürlich selbst überlassen. Ich bin damit ziemlich gut gefahren, wenn man so 5 bis 6 Wochen Zeit hat und dann die 5. bzw. 6. Woche eben alles nochmal so wiederholen. Und wie lerne ich überhaupt richtig? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre es, den Gegenstandskatalog anzuschauen und alles auswendig zu lernen. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr noch 3 Lernsemester anhängen wollt für das erste Staatsexamen. Macht gefühlt niemand, aber trotzdem kann man da mal reinschauen. Gerade zum diesem Staatsexamen, also bis das im Sommer geschrieben wird, jetzt im März, gibt es einen neuen Gegenstandskatalog. Der ändert sich in der Regel nur etwas, also sind jetzt nicht weltbewegende Änderungen drin, aber trotzdem mal good to know, kann man reinschauen. Ich persönlich habe es jetzt nicht geschafft, aber schadet nicht. Dann wäre die zweite Möglichkeit, seine kompletten Unterlagen vom Studium zu lernen. Würde ich euch absolut von abraten, einfach aufgrund dessen, dass die Fragen ja nicht von der Uni, von euren ProfessorInnen gestellt werden, sondern vom IMPP. Und das sind eben Leute, die quasi nichts mit eurer Uni zu tun. Die haben nichts mit eurer Uni zu tun. Natürlich ist es so, dass wir ein Staatsexamen haben und deutschlandweit wird ja immer das Gleiche gelernt. Aber man merkt einfach, dass verschiedene Standorte verschiedene Schwerpunkte haben. Zum Beispiel Chemie ist sehr, sehr krass in Frankfurt angesiedelt, aber es gibt auch andere Standorte, da ist zum Beispiel mehr Bio. Deswegen würde ich euch wirklich nicht empfehlen, die Studiumsunterlagen einfach auswendig zu lernen, weil es einfach nicht viel bringt, zumal das erste Staatsexamen auch ganz speziell fragt. Und da müsst ihr reinkommen, indem ihr euch eben die Fragen anschaut. Okay. Und das macht ihr, indem ihr quasi klickt. Also so nennt man das. Was das genau ist, sagen wir gleich nochmal. Es geht aber da, also das ist quasi Lernen durch Altfragen. Wir kennen das alle vom Studium. Altfragen sind sehr hilfreich und das ist quasi genau das Gleiche. Also ihr schaut euch einfach die Altfragen an, schaut, wie gefragt wird, was gefragt wird und anhand dessen lernt ihr das dann quasi.
Genau, dieses IMPP, das ist lass mich nicht lügen, Institut für medizinisch-pharmazeutische Prüfungen oder sowas.
Ja, ja.
Sitzen in Mainz, da gibt es so ein ganzes Konsortium, auch als Professorin, aus ganz Deutschland, die diese Fragen eben zusammenstellen. Das heißt, es ist ja querbeet. Und deswegen kann es halt vorkommen, dass man da mal auf eine Frage stößt, da hat man gar keine Ahnung oder das hat man auch nie gehört oder irgendwas. Ist dann halt so, macht nichts. Kreuzt irgendwas an oder ratet so gut ihr könnt und weiter. Ihr habt dann noch 99 und 79 andere. Also deswegen bloß keine Panik haben. Das liegt einfach daran, dass das so eine zentrale Stelle ist und jede Uni halt ein bisschen andere Schwerpunkte hat oder jeder Prof, jede Professorin. Genau. Ich habe damals auch mit Altfragen gelernt, vor allem. Und genau, ich habe auch geklickt. Was meinst du mit klicken?
Ja, klicken, genau. Was bedeutet klicken? Also zuallererst könnt ihr natürlich mit PharmaNavi klicken. Wir haben 2013 bis 2017 alle Staatsexamina auf unserer Website bzw. auf der App. Und da könnt ihr dann eben quasi klicken. Wir haben euch da dann die Fragen aufgeführt, was ist richtig, was ist falsch und bei ganz, ganz vielen auch eine Erklärung dazu, warum das jetzt richtig oder warum das falsch ist. Sehr, sehr sinnvoll. Generell ist es aber so, dass Ratiopharm alle Altstaatsexamina die Rechte dafür kauft und das dann bei Keine Bange zur Verfügung stellt. Den Code kriegt ihr bei der Fachschaft, einfach danach fragen, kriegt es dann kostenfrei und habt dann eben Zugriff auf alle Altstaatsexamina, Halleluja, bis 2000, glaube ich. Genau, das Problem ist aber, also nicht Problem, aber ihr seht da nur, was richtig und was falsch ist. Und das bringt euch in 90% der Fälle nicht viel, weil die Fragen oft auch abgewandelt werden und dann müsst ihr quasi wissen, warum das richtig oder falsch ist und dann könnt ihr die Frage beantworten. Wenn ihr nur wisst, was richtig und was falsch ist, könntet ihr eine andere Frage dazu nicht beantworten, weil euch dann einfach das Verständnis dazu fehlt. Und da gibt es dann beispielsweise auch einen anderen Anbieter, Pharma4U. Dieser bietet dann eben die Kommentarfunktion auch für alle Staatsexamina. Ich glaube auch erst ab 2009, 2010 irgendwie so an. Das ist eben sehr hilfreich. Wie gesagt, 2013 bis 2017 gibt es auch auf PharmaNavi. Ansonsten könntet ihr da theoretisch auch mal nachschauen. Und das ist dann eben das, was man macht. Also man setzt sich davor und schaut sich einfach mal ein Staatsexamen an und klickt einfach und geht dann auf die Lösung und schaut sich dann eben an, okay, warum ist das richtig, warum ist das falsch und schreibt sich dazu Sachen raus. Und als Beispiel von Physik stehen da dann halt eben auch etliche Formeln. Wie Stefan schon gesagt hat, wenn man die Formeln kennt, die abfragen, dann kann man sie durch Umstellen eben ja anwenden und die Fragen so beispielsweise beantworten. Und das ist eigentlich so die Methode, womit alle lernen, die ich kenne, womit ich gelernt habe, womit Stefan gelernt hat, was einfach super, super hilfreich ist, wenn man Altstaatsexamina lernt, vor allem lernt man dann auch die Fallen, die sich stellen, weil ja, das gibt es in jeder Prüfung, dass da eben bestimmte Fallen sind und ja, da fallt ihr dann nicht mehr so oft drauf rein. Genau, genau, das ist eigentlich dieses Klicken.
Also wir haben gleich noch ein paar Fragen, nur so als, als Beispiele, wie das so aussieht. Genau, zur Zusammenfassung. Ich habe damals ohne die Kommentarfunktion gelernt von Pharma4U. Ich weiß gar nicht, ob es die damals schon gab. Ist jetzt 10 Jahre her. Ich habe es tatsächlich als vorteilhaft empfunden, dass ich die Kommentare gar nicht hatte, weil ich dann quasi selber recherchieren musste. Das ist natürlich viel aufwendiger, braucht mehr Zeit, aber durch die Recherche lernt man natürlich auch nochmal was dazu. Also ich glaube, da findet man so seinen Stil. Aber ja, viel mit Altfragen, wie gesagt, diese Ratiopharm-CD war es bei mir noch.
Ja.
Ich weiß nicht, nennt ihr das auch noch Ratiopharm-CD? Für mich ist das einfach so ein Begriff.
Ja, also wir werden tatsächlich, das heißt immer, ja, wie kriege ich die Ratiopharm-CD, aber das ist heutzutage nur noch ein Code, dass man es halt online abrufen kann.
Genau.
CDs gibt es nicht mehr, aber ja.
Das ist also da sind jede Menge Altfragen drin, das ist natürlich praktisch. Bei PharmaNavi haben wir 2013 bis 2017 die drin. Grund dafür ist schlicht, was viele nicht wissen, diese Fragen muss man lizenzieren. Die sind nicht frei verfügbar danach, auch wenn ihr eure Hefte dann mitnehmen dürft, um die dann zu nutzen, also kommerziell zu nutzen tatsächlich. Deswegen nehmen PharmaNavi oder auch Pharma4U da Geld für und deswegen braucht diese Ratiopharm-CD eben Ratiopharm als Sponsor. Und das ist schweineteuer. Das kostet einige tausend Euro pro Prüfung. Darf ich, glaube ich, gar nicht sagen.
Hau doch mal eine Zahl raus, aber ja.
Nein, das sage ich doch nicht. Das ist jedenfalls nicht besonders, nicht sonderlich günstig, deswegen ja, nehmt es den Leuten, die Geld dafür nehmen, nicht übel. Die haben tatsächlich keine wirklich andere Wahl. Genau, dann hat man jede Menge Altfragen und kann sich da durchklicken. Ja, genauso habe ich es auch gemacht. Eigentlich alle, die ich kenne, haben zumindest einen großen Teil auch geklickt. Ansonsten kann man natürlich auch mit eigenen ja, Studienunterlagen oder sowas versuchen zu lernen. Das kann vielleicht eine Grundlage bilden für viele Sachen. Aber ich glaube, auch am effektivsten ist immer das Klicken.
Genau, gerade dazu, ich fand tatsächlich Stoffwechsel, das ist halt ein Unterthema bei Bio, also quasi Biochemie ist das, fand ich wirklich sehr hilfreich, Halleluja. ja, reden ist schwer, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause sitzt im Homeoffice. genau, war es wirklich, wirklich sinnvoll, weil gerade in BC-Fragen, die halt Kelvin-Zyklus, was fragen sie noch, Beta-Oxidation etc. pp. Und da fragen die wirklich nur ganz, ganz kleine Details von den Zyklen. Und meiner Meinung nach macht es halt dann keinen Sinn, da irgendwelche Fragen zu klicken, wenn man keine Ahnung hat, wie diese Zyklen ablaufen. Genau. Und da fand ich es wirklich hilfreich, zuerst ja, die auswendig zu lernen, stur, aus den Studiumsunterlagen habe ich es auch gemacht, und dann die Fragen zu beantworten. Weil tatsächlich kann man da sehr, sehr viele Punkte holen. Ist halt nur nervig, das auswendig zu lernen. Deswegen würde ich es jetzt auch nicht so ewig lang vor dem Staatsexamen auswendig lernen, sondern ich glaube, ich habe es 2 Wochen vor dem Stecks mir reingezogen und dann geklickt. Und da kommen auch immer ähnliche Fragen. Es macht halt nur wenig Sinn, wenn man keine Ahnung von den Zyklen hat, ja, die versuchen zu beantworten, meiner Meinung nach. Und wie man jetzt richtig anfängt, bevor ihr da jetzt groß lernt und Panik und weiß ich nicht, weil ihr werdet davor sitzen und ihr würdet einfach, ja, euch erstmal, also ihr seht nur diesen großen Berg voller Altfragen und habt erstmal keine Ahnung, wie ihr anfangen sollt. Zumindest war das so bei mir. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe immer ein Stecks durchgeklickt. Ein Stecks ohne Vorwissen, wie gesagt, außer bei BC, einfach durchgeklickt. Und ihr seht einiges, manche Sachen könnt ihr wirklich schon beantworten, weil irgendwie habt ihr ja die Klausuren bis zum Staatsexamen geschrieben und bestanden. Irgendwas ist da hängen geblieben und ihr kriegt einfach ein Gefühl, was die so fragen, wie sie so fragen. So würde ich wirklich anfangen und dann immer ja, mehr klicken, aber ich würde immer empfehlen, mindestens 2 Staatsexamina aufzuheben. Einfach, damit ihr am Ende so eine Selbstkontrolle habt, weil irgendwann werdet ihr diese Fragen einfach auswendig können. So war es zumindest bei mir. Also ihr liest dann die ersten 2 Wörter der Frage und klickt dann D an und wisst einfach, dass es stimmt. Oder irgendwann lest er erst gar nicht mehr die Frage, weil ihr sie einfach so oft gesehen habt. Deswegen würde ich so 1 bis 2 Staatsexamen mir aufheben am Ende, wenn ihr quasi fertig seid mit Lernen, um das als Selbstkontrolle zu nutzen. Das ist eigentlich ganz gut. Und da dann auch keine Panik bekomme, ich weiß noch, kurz vor meiner Bio-Prüfung habe ich dann das letzte Staatsexamen geklickt, Bio, und hatte 49 oder 48% und man braucht 50 zum Stehen. Das war halt so 3 Tage vor meinem Staatsexamen. Ich habe ultra Panik bekommen. Ja, aber hat ganz gut geklappt. Im Bio sogar noch für eine 3. Also lasst euch nicht verunsichern. Alle Staatsexamen sind verschieden. Es hilft aber, dass ihr eben so eine kleine Selbstkontrolle habt. Und generell, Lerngruppen sind wirklich, wirklich hilfreich. Ich bin eigentlich immer jemand, der alleine lernt, aber gerade fürs Klicken finde ich, ist es hilfreich, weil man sitzt sonst den ganzen Tag vorm PC und klickt da irgendwas stumm rum und googelt die Sachen, versucht sich irgendwie die Informationen herzuholen, und es ist wirklich schwer, am Ball zu bleiben, weil ich finde, das ist somit das Erste, wo man so richtig lange drauf lernt. Und da haben Lerngruppen wirklich sehr für mich geholfen. Einfach, weil jemand gegenüber sitzt, der auch die ganze Zeit klickt und auch keine Lust mehr hat, aber irgendwie motiviert man sich dann trotzdem. Ich weiß nicht, Stefan, hast du allein gelernt oder auch in Lerngruppen?
Ich bin auch ein klassischer Alleinlerner gewesen, aber ja, ich bin da voll bei dir. Gerade bei solchen Sachen, die halt sehr mühsam sind, gerade über längere Zeit, ist es hilfreich, einfach ein paar Leute zu haben, mit denen man sich dann regelmäßig austauscht, motiviert, vielleicht mal Fragen klären kann oder halt auch einfach mal ganz andere Sachen bequatschen kann, einfach um ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Ja, also kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Auch für die Leute, die sich sonst gerne ein bisschen verkriechen bei so Sachen. Aber das ist ein Marathon, und das geht deutlich einfacher, wenn man ein bisschen Unterstützung hat.
Eben. Generell würde ich an eurer Stelle auch mit was Einfachem anfangen. Ich habe beispielsweise einfach mit AFL angefangen, weil es eigentlich mega easy ist, weil die sehr viel zu Emulgatoren etc. fragen. Das heißt, du schreibst dir das einfach raus, machst dir dann so eine kleine Zusammenfassung und kannst das auswendig lernen und holst da wirklich viele Punkte. Ich würde jetzt nicht mit einem Thema anfangen, was euch nicht liegt. Das ist ja bei jedem individuell, weil ihr dann, glaube ich, schon schnell die Motivation verliert und einfach Angst bekommt. Und das ist der falsche Weg. Deswegen fangt mit was Einfachem an. Wenn ihr richtig gut in Chemie seid, fangt mit Chemie an. Wenn ihr AFL machen wollt, fangt mit AFL an. Das ist ja so meine Empfehlung.
Ja, das denke ich genauso. Sonst wird das einfach frustrierend direkt am Anfang. Deswegen sich ab und zu quasi selber belohnen, indem man was macht, wo man weiß, dass man es kann. Das fühlt sich auch einfach gut an. Das muss zwischendurch mal sein. Wollen wir mal so ein paar Fragen machen, damit ihr so einen Eindruck kriegt, was auf euch zukommt?
Ja, können wir machen. Also generell ist so die Faustregel, dass circa 1/3 Altfragen sind, also 1:1-Fragen, 1/3 sind so abgeänderte Altfragen und 1/3 sind dann neue Fragen. Und gerade in Chemie und Analytik, das war bei uns so die letzten Jahre, was ich da so beobachtet habe, es waren wirklich so, so viele 1:1 Altfragen. Da lohnt sich dann auch wirklich auch das Klicken. Stefan. Ja. Dann fangen wir mal an mit ein paar Beispielaufgaben, oder?
Hau raus. Mal gucken, wie viel noch geht.
Ich fange jetzt einfach mal hier mit der an. Das war eine aus Chemie. Ich glaube, das müsste wahrscheinlich allgemeine Chemie sein. Genau, es müsste allgemeine Chemie sein. Ich kann euch auch gleich erklären, warum. Welche Aussagen treffen zum Cis-Diamin-Dichlorplatin-2 zu? Der Komplex A, bzw. 1, entsteht bei der Umsetzung von Bleichlorid mit Ammoniak. 2, ist tetraedrisch gebaut. Oder 3, entsteht bei der Umsetzung von Bleiammoniak mit Chloridionen. Die Antwortmöglichkeiten: A, alle Aussagen stimmen. B, nur 1 und 2 treffen zu. Oder C, nur 1 trifft zu.
Genau. Platin, ne? Du hast Blei gesagt. Aber
habe ich Blei gesagt? Oh, Entschuldigung.
Du hast Blei gesagt. Ist okay. genau. Gut. Was ich da jetzt machen würde, also erstmal, ich habe keine Ahnung. Ist sehr lange her, und das ist, glaube ich, so eine typische Sache, die man irgendwie mal auswendig gelernt hat. Ich würde erstmal versuchen, mir sowas aufzuzeichnen. Diamin. Warte mal.
Ja, dafür könnt ihr beispielsweise euer Fragenheft nutzen, weil da ist schon noch viel Platz so für Notizen. Also da macht man das eigentlich immer rein, also irgendwelche Rechnungen, Zeichnungen.
Genau, einfach neben die Frage kritzeln. Das geht schon. Warte mal, Diamin, ach Göttchen. Ja, der Komplex entsteht bei der Umsetzung von Platin, Chlorid mit Ammoniak. Klingt für mich erstmal sehr plausibel. Als jemand, der keine Ahnung hat, würde ich eins zum Beispiel jetzt schon mal in die nähere Auswahl nehmen. Muss es ja auch tatsächlich, weil es kann ja nur sein, alle Aussagen stimmen, nur eins und zwei stimmen oder nur eins stimmt. Also ich weiß schon mal, dass eins auf jeden Fall stimmen wird.
Genau, das ist wirklich so mit der beste Trick. Aber ganz oft könnt ihr anhand von Antwortmöglichkeiten schon mal ausschließen, was stimmt oder was nicht stimmt. Und das hat, genau. Ja. Hat Stefan gerade gut angewandt.
Dankeschön, danke. Ja, genau. Das ist eben dieses ganz typische bei diesen Stecksfragen. Das sind oder häufig eben diese nur eins, nur zwei, nur eins und zwei und so weiter. Das kann mit sehr viel mit Ausschließen arbeiten. Entsteht bei der Umsetzung von PCR, da sind mir zu viele Ammoniaks drin in dieser, in der 3.
Ja.
Deswegen würde ich 3 schon mal ausschließen. Das heißt, jetzt habe ich ja nur noch 2 zur Auswahl. Das heißt, es geht nur noch darum, ob es tetraedisch gebaut ist oder nicht.
Ja.
Und das weiß ich halt ernsthaft nicht aus dem Kopf.
Hilf genau. Mir. Ja. Das ist wirklich so mit einer der typischsten Fragen. Es gibt so gewisse Fragen, die das Staatsexamen einfach jedes Mal stellt. Und dazu gehört Platin. Ich kann euch nicht sagen, also im Ernst, ich kann euch nicht sagen, was das Staatsexamen bzw. das IMPP mit Platin hat, weil es ist so absolut irrelevant. Aber sie wollen einfach immer hören, dass Platinkomplexe in der Regel planar gebaut sind und dementsprechend ist 2 falsch und dann wäre C richtig. Genau. Weiß man das als normaler Studi? Nein, weiß man nicht. Das gehört eben zu diesen typischen Fragen, die einfach akzeptiert werden und nicht wirklich hinterfragt werden. Und es kommt wirklich jedes Jahr in irgendeinem Themengebiet kommt da diese Platinfrage dran. Und ja, es ist so ein Running Gag gewesen. Gab es auch etliche Memes dazu. Wir merken uns, Platin ist in der Regel immer planar gebaut und das will das Staatsexamen hören. Genau. Und das wäre dann auch schon die Beantwortung der Frage gewesen. Und ich meine, das wäre eine allgemeine Chemiefrage gewesen. In allgemeine Chemie kommen generell sehr viel auswendig gelernte Sachen dran. Zum Beispiel wird da auch gefragt, wie viel Silizium in der Erdkruste vorhanden ist, zu wie viel Prozent. Ja.
Relativ viel.
Irgendwas mit 3, aber ich weiß nicht, ob 0,3 ja. oder 3 oder
30 oder, ja.
Man weiß es, irgendwas mit 3.
Man weiß es nicht, ja. Ja, aber es finde ich ein schönes Beispiel. Man muss eigentlich nur wissen, dass Platinkomplexe eben planar sind und schon ist die Frage gelöst, weil also die Reaktion hier, es geht über einen Podcast bestimmt schlecht, aber jetzt einfach, wo ich sie so vor mir sehe, was da für Komponenten zusammengeworfen werden sollen, da sehe ich halt relativ schnell, das eine geht nicht auf, das andere schon und damit ist die Frage geklärt. Also das geht eigentlich innerhalb von 5 Sekunden, wenn man weiß, dass ein Platinkomplex planar ist.
Genau, und wenn man eben weiß, dass das IMPP sowas sehr, sehr gerne fragt, dann muss man in der Regel nicht mal groß überlegen. Hingegen jetzt die andere Frage, gehört auch, ja, eigentlich zu den auswendig gelernten Sachen, ergibt aber einfach nur Sinn, ist einfach und wird oft gefragt. Welche der Legierungen wird als Messing bezeichnet? A, Kupferzinn, B, Aluminium-Magnesium, C, Kupferzink, D, Bismut-Pleit, Zinn oder E, Aluminium und Mangan?
Ja, das wusste ich sogar. Das ist das erste, Kupferzinn. Auch da, nee, Kupferzink ist es, ne?
Ja,
Zink. Genau. Ja, schon reingefallen. Auch das ist so eine Sache, also bei mir zumindest ist im Kopf, das ist das Bronze, was mit Kupfer zu tun hat, allein von der Farbe halt schon. Mal so ganz stumpf gedacht, also muss man gar nicht pharmazievoll studieren. Und damit habe ich ja schon 2 von 5 Antwortmöglichkeiten nur noch über. Und da muss ich nur wissen, ob es Zinn oder Zink ist. Da bin ich jetzt halt reingefallen. Aber ist man schon mal auf eine 50-50-Chance, auch wenn man eigentlich überhaupt nichts weiß.
Ja.
Ja. Und dann muss man es, im Idealfall weiß man es halt auch auswendig. Ja.
Genau, weil wenn man fleißig geklickt hat, dann weiß man, dass Messing und Bronze sehr oft als Legierung gefragt werden. Ich glaube, bei mir wurde tatsächlich auch Messing gefragt. Und wir waren, also genau die Frage, Kupfer und Zink, ist Messing, so merke ich mir das immer. Ja. Papa hat, das Lustige ist, mein Papa hat das vor meinem Staatsexamen, da habe ich eine Altfrage geklickt und mein Papa stand vor mir und hat gesagt, Kupfer und Zink ist Messing und Kupfer und Zinn ist Bronze. Und dann kommt es einfach in meinem Staatsexamen und niemand hat damit gerechnet, weil es erst davor das Jahr kam. Ja, ich konnte die Frage dann beantworten. Also wie gesagt, Bronze wird noch oft gefragt, das wäre dann Kupfer und Zinn gewesen. Das gehört halt zu den einfachen Fragen, die man auch theoretisch so wissen kann. wo man auch nicht lange überlegen muss. Das ist aber schon fies sozusagen, weil es ist Kupfer und Zinn oder Kupfer und Zink. Da muss man halt aufpassen.
Ja, das, ja, wie gesagt, ich bin selber drauf reingefallen. Man muss es dann halt wissen, aber es ist ein sehr schöner Merksatz mit dem Messing und Zink. Ja. Siehst du? Zack, 2 Punkte. Nächste.
Da würde ich jetzt mal zu der AFL-Frage wechseln.
Oh mein Gott.
Die kann man eigentlich mit Logik beantworten, ist aber immer so eine Sache. Ne? Welche der genannten Stoffe ist nicht als Hilfsstoff zur Befüllung von Weichkapseln geeignet? Hier auch wichtig, nicht. Also oft überliest man auch mal dieses nicht, obwohl es unterstrichen ist. Also da wirklich sorgfältig die Fragen lesen, weil teilweise dann auch im ersten oder im vorherigen Jahr wird dann einfach gefragt, was ist als Hilfsstoff geeignet, und dann wandeln sie es um zu, was ist nicht geeignet, und dementsprechend stimmt natürlich was komplett anderes. A, Bienenwachs, B, Sojaöl, C, Wasser, D, Makrogol oder E, Neutralöl. Ja. Das ist nicht zur Befüllung von
Weichkapseln. Auch das, also ohne jetzt die ganzen Hilfsstoffe im Detail zu kennen, aber ich weiß, dass Weichkapseln eben eingesetzt werden für ölige Zubereitung und normalerweise aus Gelatine gemacht werden. Ja. Und allein aus diesem Wissen kann ich jetzt halt sagen, dass Wasser nicht als Hilfsstoff für Weichkapseln geeignet ist, weil die Gelatine auflösen würden.
Genau, und das ist auch schon die richtige Antwort. Das ist jetzt auch, also alle Fragen, die ich hier ausgewählt habe, die sind von PharmaNavi, also von 2013 bis 2017. Das ist aber auch sehr aktuell. Also generell ist so ein Tipp, man soll so bis 2010 klicken, zumindest haben wir das so gemacht. Es macht jetzt wenig Sinn, bis 2000 zu klicken, weil sich der Katalog eben oft geändert hat und da auch komplett anders gefragt worden ist. Also damals musste man auch viel, viel mehr rechnen in Physik beispielsweise. Heutzutage ist es mehr so, was verändert sich, wenn Sie, oder was hat das für eine Auswirkung, wenn Sie das und das machen. Genau, 2010 ist so die Richtlinie, und die Fragen sind jetzt alle zwischen 2013 und 2017.
Genau. Aber es war dann jetzt wieder eine Frage, die ich einfach mit, ich sag mal, pharmazeutischem Allgemeinwissen lösen konnte. Also auch das, ja, läuft doch.
Ja, dann kommen wir mal zu unserem Lieblingsfach Biologie. Okay. Du hast ja eben schon gesagt, dass du es gar nicht magst. Oh, bei mir war es auch ganz schlimm. Welche Aussagen treffen zu? 1. Die Grammfärbung dient der Differenzierung von Bakterien. 2. Unterschiedliche Grammfärbung beruht auf unterschiedliche Zellwandaufbau von Bakterien. 3. Zur Gegenfärbung kann Fuchsin verwendet werden. 4. Grampositive erscheinen nach Grammfärbung rot. A. Nur 3 und 4. B. 2, 3 und 4. C. 1 und 2. D. Alle stimmen oder nur 1 und 2 und 3 eben als Antwort E.
Das ist auch wieder so eine ganz typische Stecksfragen, man kriegt da irgendwelche Aussagen hingeworfen und dann irgendwelche verschiedenen Kombinationen, was da richtig ist. Das ist immer super einschüchternd, finde ich, aber in dem Fall kommt man da, glaube ich, ziemlich gut durch, indem man wirklich einfach Aussage für Aussage durchgeht und sich vielleicht so ein Häkchen dran macht, wo man weiß, dass das eine richtige Aussage ist, und dann stellt man fest, durch diese ganzen Antwortmöglichkeitskombinationen kommt am Ende, also landet man sehr schnell bei einer oder zumindest nur bei sehr wenigen, sodass man durchs Ausschlussverfahren durchkommt. Also gucken wir mal, Grammfärbung dient der Differenzierung von Bakterien. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Das ist eine richtige Aussage.
Ja.
Unterschiedliche Grammfärbung beruht auf unterschiedlichen Zellwandaufbau. Auch das ist noch hängen geblieben bei mir. Zur Gegenfärbung kann Fuchsin verwendet werden. Weiß ich nicht mehr. Die stelle ich jetzt erstmal nach hinten an. Und dann habe ich Gram-positive erscheinen nach Gram-Färbung rot. Das weiß ich, das falsch ist. Gram-positiv, nee, ja, Gram-positiv ist blau. Auch das ist bei mir noch im Kopf hängen geblieben. Oder so violett. Und Gram-negativ waren, glaube ich, rot. Also weiß ich schon mal von diesen 4 Aussagen, 2 sind ganz sicher richtig, 1 ist ganz sicher falsch. Damit habe ich es jetzt schon mal auf eine 50-50-Chance eingedampft. Nur 1 und 2 und nur 1, 2 und 3. Da ich jetzt noch auch nach 10 Jahren noch so grob weiß, dass Fuchsin irgendwas damit zu tun hatte, würde ich jetzt einfach mal spontan auf E tippen, also auf, dass die ersten 3 alle richtig sind.
Ja, und das stimmt auch. Also ihr seht, Stefan hat sich jetzt wirklich sehr, sehr viel einfach hergeleitet und nicht blind drauf losgeraten, sondern wirklich dann 1, die Grammfärbung dient der Differenzierung von Bakterien, richtig oder falsch, und er hat gesagt, es stimmt. Okay, das heißt, alle Antwortmöglichkeiten, wo 1 nicht drin vorkommt, können weggestrichen werden. wäre jetzt beispielsweise B gewesen, so 2, 3 und 4 Stimmen. Und so geht man dann halt eben Stück für Stück, Step by Step immer weiter. 2 hat er gesagt, stimmt auch. Okay, dann könnt ihr jetzt alles wegstreichen, wo 2 nicht drin vorkommt. Und ja, am Ende war es dann 50-50. Das ist ganz oft so. Leider entscheidet man sich auch dann mal für die falsche Option von den beiden. Aber ihr wisst schon mal, dass man so quasi langsam und beruhigt vorgehen kann, ohne direkt Panik zu schieben. Und das ist auch so eine ganz basic Frage. Sowas kommt oft oder wird oft gefragt nach der Färbung. Es geht ja da um die Murinschicht. Genau, das ist, wäre so eine Bio, so eine typische Bio-Frage.
Ja, genau. Das sind richtig schöne Beispiele, finde ich, für ganz verschiedene Fragetypen. Und ja, wie gesagt, wenn da so eine Monsterfrage kommt mit ganz, ganz vielen Aussagen und ganz merkwürdigen Kombinationen, die da richtig oder falsch sein sollen, Ruhe bewahren, Stück für Stück durchgehen, das löst sich dann schon sehr schnell in Wohlgefallen auf oder zumindest in eine 50-50-Chance. Und wenn man alles mit einer 50-50-Chance hat, dann besteht man ja rein statistisch schon. Ja. Da muss man nur ein paar Sachen wissen.
Super. Stefan, sagst mir, willst du noch eine machen oder sollen wir erstmal noch ein bisschen Fakten besprechen und dann zum Schluss noch mal eine?
Wir machen, glaube ich, zum krönenden Abschluss dann noch eine. Was haben wir denn noch offen? Was passiert eigentlich danach, nach der Prüfung?
Das stimmt. Was passiert danach? Genau, also, wie gesagt, ihr geht nach Hause, ihr nehmt am besten euer Antwortheft mit, damit ihr wisst, was ihr angekreuzt habt. Beruhigt euch erstmal, ihr merkt, dass es nicht so schlimm war und ihr noch lebt. Ihr werdet sowieso nicht so viel Zeit haben, darüber nachzudenken, weil ihr am nächsten Tag wieder eine Prüfung habt, positiv als auch negativ. Dann ist es aber tatsächlich so, dass ihr am selben Tag in der Regel, manchmal einen Tag später, Lösungsvorschläge online abrufen könnt. Die werden auch von Pharma4U beispielsweise zur Verfügung gestellt. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil die Leute zwar sehr schnell dort arbeiten, dadurch aber auch viele Fehler entstehen können. Was natürlich menschlich ist, weil die einfach, ich weiß nicht, wann genau beziehungsweise die Fragen bekommen, aber sie arbeiten schnell und dadurch passieren halt eben Fehler. Also sie kriegen eben die Fragen vom IMPP zur Verfügung gestellt, soweit ich weiß, und sagen dann, okay, wir hätten das geantwortet. Das hat nichts mit euren Antworten zu tun und es hat vielleicht 80 und 90% stimmen die Sachen, die die sagen. Manche Sachen sind halt falsch, weil sie selbst auf die Fehler des ersten Staatsexamens reinfallen oder weil das erste Staatsexamen einfach komische Sachen da hören will, wo man sich drüber streiten kann, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Aber das erste Staatsexamen will es da hören, beziehungsweise das IMPP. Genau. Oder beispielsweise bei uns war das dann auch so, dass sie dann aus Versehen falsch die hochgeladen haben. Es gibt immer A und B. Also immer, wenn ihr nebeneinander sitzt, dann hat der oder die eine eben A und der oder die andere B. Das heißt einfach nur, dass ihr eine unterschiedliche Reihenfolge von den einzelnen Themen habt. Also eure Prüfungstage sind halt offensichtlich gleich, nur die einzelnen Unterthemen, also sowas wie Stoffwechsel oder Systematik in Bio, das ist dann eben vertauscht. Und genau, abends kommen dann die Ergebnisse und dann könnt ihr eben schon mal vergleichen, wenn ihr wollt. Ich weiß, dass viele es nicht gemacht haben. Viele haben es aber auch gebraucht, um ihr Gewissen zu beruhigen. Also ich persönlich habe Chemie geschaut und dann erst nach dem dritten Tag, also nach Physik, dann Bio und Physik geschaut und Analytik dann auch danach. Weil ich dachte, dass ich im Bio durchgefallen wäre. Genau, ihr könnt dann da eben schon mal so grob schauen, ob das stimmt. Und in der Regel ist das so, wenn ihr laut Pharma4U, weiß ich nicht, 60% geholt habt, dann werdet ihr auch bestanden haben. Ist halt dann immer ein bisschen ärgerlich, wenn man so 52, 53 Punkte geholt hat von den 100 und 50 zum Bestehen braucht. Dann weiß man halt nicht so richtig, okay, bin ich 100% durch oder nicht. Entscheidet das für euch selbst, ob das euch mehr nervös macht oder ob es euch quasi ja, beruhigt. Weil wenn man da natürlich sieht, okay, ich bin wahrscheinlich durchgefallen, ist natürlich doof und ihr habt dann am nächsten Tag eine Prüfung. Ich weiß nicht, habt ihr das damals schon gucken können, die Ergebnisse, Stefan?
Wir hatten diesen selben Service von Pharma4U, genau. Ja, und ich habe es damals auch halt gemacht. Man trägt dann, also ich habe mir einfach eine Excel-Tabelle gemacht quasi und dann eingetragen, was ich geantwortet habe und dann am Ende irgendwie 60% oder sowas immer rausgehabt. Und ja, wie gesagt, hat gereicht. ja, man kann es nicht für bare Münze nehmen, was da gibt, aber es hilft einem auf jeden Fall so als Indikator schon mal, ob man wohl bestanden hat oder nicht. Und da kann man schon mal deutlich besser schlafen, finde ich.
Ja, ja. Außer man ist halt.
Außer man ist so bei so um die 50 Punkte rum, dann schläft man vielleicht nicht so gut. Aber ich behaupte mal, dass man dann meistens schon mit einem etwas unguten Gefühl aus der Prüfung rausgegangen ist. Oh. Und ja, gut.
Aber wie war das ist bei dann dir? Leider so. Weil ich weiß noch, als ich am ersten Tag rausgegangen bin, eigentlich war es bei allen Tagen so, ich hatte gar kein Gefühl. Ich wusste nicht, ob es jetzt gut oder schlecht war, weil, weiß nicht, man ist da rausgegangen und war irgendwie so, ja, okay.
Ja, ja, stimmt. Ja, es kam aufs Fach an. Ich glaube, bei Chemie ging es. Ich glaube, Bio habe ich gedacht, dass ich durchgefallen wäre, als ich da Bio raus bin. Ganz schlimm. Und das war dann auch eben meine 4. Das habe ich dann irgendwie auch noch relativ knapp bestanden. Das weiß ich gar nicht mehr, wie das genau dann war. Aber ja, man, dadurch, dass es eben teilweise Fragen sind oder Themen, wo man nur so eine grobe Ahnung hat, weil man es eben nicht genau so spezifisch mal gelernt hat, man sich so Sachen eben so herleitet, hat man eine gewisse Unsicherheit dabei. Das stimmt, das ist anders als bei einer normalen Klausur, wo man halt schon so grob weiß, worauf man sich da eingelassen, worauf man sich einlässt. Deswegen ist die Unsicherheit sicher größer. Aber gut, was willst du machen, ne?
Eben. tatsächlich werdet ihr dann Klarheit bekommen, so nach circa 3 bis 4 Wochen. Da bekommt ihr nämlich die Ergebnisse dann per Post zugeschickt mit euren Antwortmöglichkeiten, was richtig gewesen wäre. Ihr kriegt Informationen darüber, ob Fragen gestrichen worden sind. Das ist ganz good to know. Also man kann, glaube ich, bis 3 Tage nach der Prüfung, also ab dem Prüfungstag, wenn ihr dienstags Chemie schreibt, dann könnt ihr Mittwoch, Donnerstag und Freitag noch Beschwerde einlegen gegen Fragen, wo ihr sagt, okay, ich finde, das war nicht entweder nicht eindeutig gestellt oder mehrere Sachen sind richtig oder teilweise, manchmal machen die auch selbst Fehler, dass man sie nicht beantworten kann. Und dann werden eben Fragen oder können Fragen gestrichen werden. Das Prinzip dahinter ist ja relativ kompliziert. Man muss ganz viel beachten. Unterm Strich müsst ihr euch eigentlich nur merken, wenn was gestrichen wird, dann ist es positiv für euch, weil entweder sagen die, okay, mehrere Antwortmöglichkeiten lassen mir zu und dann könnt ihr Glück haben, dass ihr vielleicht genau die andere gewählt habt, die auch noch zulassen, oder sie streichen die Frage komplett und dann hat es halt was damit zu tun, dass teilweise dann auch die Bestehensgrenze von 50% hinunter oder heruntergesetzt werden kann. Genau, also ich glaube, das sind immer, bei uns wurden 2, 3 Fragen, eine oder 2 in Bio und 1 in Chemie gestrichen. Das sind immer so 2, 3 Fragen. Das sind jetzt nie so 10 Fragen. Das ist aber auch ganz hilfreich, weil so wurde dann auch, also das wird halt auch gemacht, wenn es generell zu schlecht ausgefallen ist, dann wird die Bestehensgrenze auch herabgesetzt. Das war bei uns in Physik der Fall. Dann hat man nur noch 38 von 80 richtig beantwortete Fragen gebraucht zum Bestehen. Also das kommt euch eigentlich immer so zu. Genau, und nach 3 bis 4 Wochen habt ihr dann euer Ergebnis, könnt alles nachvollziehen, die laden die richtigen Lösungen dann auch hoch. Genau, ist eigentlich mal ganz good to know, dass man da theoretisch auch Beschwerde einreichen kann.
Genau. Und Schaden tut es, glaube ich, selten. Also, wenn irgendwas gestrichen wird oder sowas oder einem irgendwas komisch vorkam, kann man das mal machen. Es war bei uns auch so, dass, ja, ich weiß nicht, wie viel genau, aber auch so 2, 3 Fragen, würde ich sagen, sind rausgefallen. Und das ist eigentlich immer nur positiv, ja, für die Leute.
Sollen wir dann gerade noch über die Benotung sprechen, wenn wir das gerade schon
gerne
angesprochen haben? Genau, ich habe ja schon gesagt, ihr braucht 50% zum Bestehen. Genau, das sind halt dann bei den ersten 2 Tagen eben 50 richtige Fragen, weil es ja da 100 Fragen gibt und bei den anderen eben 40. Und ihr bekommt aber dann für jeden Prüfungstag eine einzelne Note. Also das ist ja das, was Stefan eben schon gesagt hat. Er hatte 3, 3, 3, 4 und ich hatte dann...
Ach so, ja, 3, 3, 3, 3, 4, 3, genau, also eine 3, 2, 5 am Ende insgesamt, ja.
Genau, und ich hatte eine 2, 3, 3, 4, genau. Und das ist es eben, ja, für den einen oder für die eine ist es dann halt eben Glück, weil sie irgendwie gerade mit ihrer Punktzahl dann, weiß ich nicht, die bessere Note bekommt. Ihr könnt Pech haben, dass ihr die schlechtere bekommt. So war es bei mir in Physik. Ein einziger Punkt hat gefehlt. Dann hätte ich da die 3-0 bekommen. Aber it is what it is. Es ist eigentlich immer so, dass man in jedem Fach dann entweder mal hat man Glück, dass man gerade die bessere Note bekommt, mal hat man Pech. Also es gibt halt nur ganze Noten für die einzelnen Tage. Und daraus wird dann halt eben der Mittelwert gebildet. Da kann man dann eben 0, 2, 5, 0, 7, 5, 0, 5 haben. Je nachdem, was man hat. Genau. Deswegen habe ich ja auch 3-0, weil ich eine 2, eine 4 und 2-3 habe. Genau, und dann kriegt man am Ende sehr gut, ein gut, ein befriedigend oder ein ausreichend. In den Klammern steht dann die Note. Ja, und das ist eigentlich schon das, was es da so zu sagen gibt.
Ja, denke ich.
Benotung, genau.
Denke ich auch. Wie schon am Anfang gesagt, ich würde mir wegen der Noten jetzt nicht allzu viel Stress machen. Wie gesagt, ich kenne niemanden, der da mal groß drauf geachtet hat. Also wenn man jetzt vielleicht in anorganischer Chemie promovieren will oder sowas, dann will der entsprechende Prof da vielleicht sehen und dann sollte man jetzt nicht unbedingt eine 4 haben.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, das erste Stex ist jetzt relativ unproblematisch, glaube ich, was die Benotung angeht.
Genau, also es macht wirklich auch nicht viel Sinn. Also ich glaube, ganz, 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 ganz wenige, die sagen von vornherein so, ich schreibe nur 2 Tage und schreibe die anderen 2 Tage dann nächstes Semester, weil ich auf die Note gehen will. Es macht wirklich, meiner Meinung nach, es ergibt einfach keinen Sinn, meiner Meinung nach. Vor allem in Frankfurt hat man 95 Euro pro Anmeldung zu zahlen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Stefan. Da gab es aber auch, ja, bisschen Streit, weil in Frankfurt, wie gesagt, zahlt man 95 Euro pro Teilnahme. Das heißt, wenn ich ein Fach wiederholen muss, zahle ich trotzdem nochmal 95 Euro. Und dementsprechend macht es noch weniger Sinn.
Ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Das muss jeder für sich selber wissen, denke ich. Aber ich glaube, es ist relativ verbreitet, dass man da jetzt die Note nicht als sein Hauptaugenmerk hat. Gut, ich glaube, damit sind wir so mit allem erstmal durch, oder? Fällt dir noch was ein?
Mir fällt gerade noch ein, was beispielsweise ist, wenn man merkt, dass man zu wenig Zeit hat.
Mhm.
Und da kann ich eigentlich nur empfehlen, Mut zur Lücke. Natürlich, fang früh genug an. Aber ich kann jetzt auch gerade mal von mir jetzt sprechen. Wie gesagt, wir hatten viel, viel weniger Zeit, als normal angesetzt war. Und dadurch habe ich, kann ich das jetzt sagen, ich hoffe, ihr hört es nicht, Systematik komplett geskippt. Ich habe es gar nicht gelernt, einfach weil Systematik meiner Meinung nach sehr, 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 sehr viel Stoff ist für relativ wenig Punkte. Dementsprechend habe ich es mir nicht einmal angeschaut und habe da trotzdem gut geraten. Teilweise ist es wirklich, wenn du gar keine Ahnung hast, dann lässt du dich halt auch nicht beeinflussen, kannst auf die Pfeilen gar nicht reinfallen, weil du ja keine Ahnung von dem Thema hast. Und
tatsächlich
habe ich da doch einige Punkte holen können, was jetzt nicht heißt, dass ihr komplett auf Glück lernen sollt. Es ist halt wirklich der Zeit geschuldet gewesen. Ich hätte es anders nicht gepackt. Auch Pilze, Algen, Viren, da kommen 3 Fragen immer. Also zwischen 3 und 5 Fragen kann man meiner Meinung nach auch mit ruhigem Gewissen skippen. Was natürlich nicht, ihr solltet perfekt vorbereitet ins Staatsexamen gehen. Genau. Aber ja, du hast ja auch auf Mut zur Lücke gemacht, hast du ja schon gesagt. Ne?
Ja, also natürlich sollte man immer alles lernen, aber auch damals, die Algen habe ich jetzt zum Beispiel auch mal gekonnt links liegen lassen. Und ja, dann kamen halt diese 3 Fragen und ich habe halt das genommen, was irgendwie am nettesten klang und ich weiß nicht mehr, was dabei rausgekommen ist. Aber wie du, Schimpansenquote hast du es genannt, ne?
Ja,
man hat ja sowieso einen gewissen Glücksfaktor mit drin bei solchen Sachen dann. Ansonsten, es bleibt halt schon viel hängen, ne? Also, jetzt, wie gesagt, bei mir ist das Ganze 10 Jahre her und ich kriege mir die Sachen halt trotzdem noch halbwegs zusammengeschustert. Bei euch ist es noch frischer in den 4 Semestern, die ihr davor gelernt habt. Ich meine, das sind die Sachen, die ihr dafür braucht. Klar gibt es ein paar Fragen, die dann vielleicht nicht dadurch abgedeckt wurden durch den Stoff, aber wenn ihr einfach alle Klausuren bis dahin bestanden habt, das müsst ihr ja, habt ihr ja schon mal eine sehr solide Basis. Und dann kriegt man schon so seine Punkte zusammen, dann ein bisschen die Schwerpunkte setzen, die Sachen, die man sowieso wohl gut kann oder die man gerne mag, lernen, ein paar andere Sachen halt weniger intensiv lernen. Und dann kommt man da auf jeden Fall schon durch.
Ja, ich will auch noch abschließend sagen, ich habe jetzt voll negativ gegen Bio die ganze Zeit geredet. Einfach daran, dass ja gerade Pflanzen und so war noch nie meins, also auch in den Klausuren war ich jetzt, habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, ja. Sagen wir es mal so. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen negativ geredet. Meine Freundinnen von mir, die sind absolute Bio-Fans, die haben da keine Ahnung, was für eine Punktzahl rausgehauen. Es war jetzt nur meine persönliche Erfahrung. Dafür war ich halt ganz gut in Chemie. Genau, also lasst euch da nicht verwirren. Vielleicht seid ihr ja auch sehr, sehr gut in Biologie und habt da richtig Spaß dran und konntet euch alles merken, dann werdet ihr da auch viele Punkte holen können. Also das auf jeden Fall. Bei mir war es halt leider nicht so.
Mhm, ja, ging mir ganz genau. Bio war auch immer so meine Achillesferse. Gut. Ja, in dem Sinne, wir haben hier noch eine Bio-Frage auf dem Zettel, ne?
Ja.
Hau raus zum grünen Abschluss.
Im Zuge einer HIV-Infektion wird virale Erbinformation in das Humangenom integriert. In welcher Reihenfolge laufen die genannten Vorgänge ab, nachdem ein HIV-Virus in eine Zelle penetriert ist und sich dort vermehrt? Das ist auch so eine ganz typische Frage, weil ihr jetzt quasi einfach nur die Antwortmöglichkeiten in die richtige Reihenfolge bringen müsst. 1. Genau. Umschreiben von DNA in RNA. 2. Umschreiben von RNA in DNA. 3. Integration von DNA in das Genom der Wirtszelle. Und 4. Synthese viraler Proteine. Genau. Bevor ich jetzt vorlese, was ABCDE ist, sag einfach mal, Stefan, wie du es ordnen würdest.
Das Schöne ist, in dieser Frage ist ja schon sehr wichtige Info mit drin. Also wusste ich auch vorher jetzt, dass virale Erbinformation in das Humangenom integriert wird. Aber allein aus diesem Satz weiß ich ja schon mal, dass wir DNA in dieser Wirtszelle brauchen. Das heißt, wir müssen anfangen mit dem Umschreiben von RNA in DNA. Also HIV-Virus, ja gut, das muss man, glaube ich, dann halt wissen, dass es ein RNA-Virus ist.
Beziehungsweise erkennt man das ja eigentlich. Also kann man sich das erschließen, wenn man bei 1 und 2 jeweils DNA und RNA, RNA und DNA, wir wissen Humangenom DNA, dann muss es ja irgendwie...
Genau, dann wird es wohl anders vorliegen müssen. Also erstmal umschreiben von RNA und DNA, schreibe ich mir schon mal so eine kleine 1 rein. Dann haben wir die DNA. Gut, wir werden sie jetzt wahrscheinlich nicht wieder sofort in RNA zurückschreiben. Synthese viraler Proteine, der vierte Teil, ginge theoretisch ja aus der DNA. Nee, da brauchst du auch wieder RNA. Also es muss eigentlich jetzt als nächstes die Integration von DNA in das Genom kommen. Haben wir schon mal den zweiten. Dann ist das Ding da integriert. Da wird es in RNA umgeschrieben und danach werden daraus die viralen Proteine synthetisiert. Also das ging jetzt mit Wikipedia-Wissen, würde ich mal behaupten.
Also deine Antwortmöglichkeit?
Die Antwortmöglichkeit wäre dann, in dem Fall hier ist es A. Also wir beginnen mit der zweiten Aussage. Zuerst wird die RNA in DNA umgeschrieben. Ja. Dann wird die DNA in das Genom der Wirtszelle integriert. Dann wird diese DNA wiederum in RNA umgeschrieben. Und dann wird aus dieser RNA virale Proteine synthetisiert.
Genau, das ist auch die richtige Antwort. Also Stefan, du könntest jetzt gefühlt nochmal das erste Staatsexamen schreiben.
Ich habe gerade ein bisschen Bock, ja.
Du, im März geht's wieder los, kannst du ja mal fragen.
Vielleicht willst du mir deine Hefte geben und ich guck mal, wie weit ich komme.
Ja, vielleicht kannst du ja nochmal irgendwie das nochmal umändern lassen, die Note oder so.
Genau, anscheinend läuft es jetzt besser als damals. Ja, aber also ich finde es ja wirklich bemerkenswert, weil mit diesem ganz grundlegenden Verständnis von diesen Abläufen kann man sich diese Frage jetzt zusammenschustern, ohne dass man da jetzt wirklich alles ganz konkret wissen musste. Bisschen Logik, die Info aus der Frage selbst und so ein ganz grobes Verständnis davon, was so ein Virus in der Zelle anstellt. Und dann ist das doch gewuppt.
Also, genau, ich könnte jetzt gerade nochmal die Erklärung vorlesen, die wir auf Hamanavi stehen.
Ja, gerne.
Ein bisschen mehr. Auch mit welcher Transkriptase, genau. Also, nachdem ein HIV-Virus eine Zelle befallen hat, wird die Virus-RNA durch die viruseigene Reverse-Transkriptase in DNA umgeschrieben und dann in das Genom der Wirtszelle integriert. Später kann die integrierte DNA in RNA translatiert werden und durch Transkription die Synthese viraler Proteine und so die Vermehrung des Virus eingeleitet werden. Das heißt, hier können wir dann auch schon mal mitnehmen, welche Transkriptasen da was machen. Wir können uns merken, die Reverse-Transkriptase wandelt das um, weil dazu, also das ist das, was ich meine, es könnte jetzt sein, dass eine nächste Frage kommt, ordnen Sie nicht die Reihenfolge zu, sondern mit welcher Transkriptase wird das beispielsweise gemacht. Und das ist halt so, wie man vorgeht. Also man schaut sich die Erklärungen an, die war jetzt von Pharmanavi, und versucht, möglichst viel davon mitzunehmen. Und oft kann man dann das Wissen, was man aus der Erklärung gezogen hat, auf eine weitere Frage, die Ähnliches abfragt, die weitere Frage damit eben beantworten.
Genau. Und so kriegt man das doch alles schon irgendwie gewuppt.
Ja. Es war nicht so schlimm, rückblickend.
Rückblickend ist es immer nicht so schlimm, glaube ich. Damit haben wir es, glaube ich, ne?
Ja,
erste
ich
Zeit,
hat, aber eigentlich.
Erstes Staatsexamen, einmal das Komplettpaket. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Ängste nehmen und ein bisschen Hilfestellung geben, was das Lernen angeht und ein Gefühl dafür geben, was einen da erwartet. Und ja, wie gerade schon gesagt, man übersteht es und im Rückblick ist es dann meistens gar nicht mehr so schlimm gewesen.
Genau, dann vielen Dank, Stefan. Hat mich gefreut.
Ja, danke dir.
Und ansonsten, wir sehen uns, für die, die wollen, in den Streams. Als Nährstoffanalytik streame ich ja momentan mit Chucky. Ja,
das genau. War's eigentlich. Genau, dann ja, findet ihr Jan im Stream wieder, mich wieder im Podcast. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuhören. Und um das von Josh zu klauen, over and out.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Rack und Joshua Gerninghaus im Rahmen des Projekts PharmaNavi, einer App des Deutschen Apothekerverlags.
Wer uns kontaktieren oder einfach Feedback geben möchte, kann dies gerne tun über Instagram mit dem Handle @PharmaNavi oder per E-Mail an mich an stefan@pharmanavi.de.